Für den dritten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Feder gekennzeichnet ist. Teil 3. Sie hören ein Interview mit Reinhold Messner. In folgender Zusammenfassung fehlen die Wörter 14 bis 20. Ergänzen Sie immer nur ein Wort. Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Feder. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie den zusammengefassten Text. Jetzt hören Sie den Text. Wie haben Ihre Himalaya-Expeditionen angefangen?
In den 60er Jahren kletterte ich in den Ostalpen und Dolomiten. 1970 startete ich zu meiner ersten Himalaya-Expedition. Ich bestieg ohne Sauerstoff den 8125 Meter hohen Berg Nanga Parbat im Himalaya. Von dieser Tour ist leider mein Bruder nicht zurückgekommen und ich selbst wurde schwer verletzt. Im Mai 1978 bestieg ich mit meinem Kollegen Peter Habeler den Mount Everest ohne Sauerstoff. 2 Jahre später kletterte ich ein zweites Mal auf den Everest, dieses Mal jedoch im Alleingang.
Wie sind Sie darauf gekommen, den Everest auf so ungewöhnliche Weise zu besteigen?
Es hatte schon viele Expeditionen auf den Mount Everest gegeben. Für mich war klar, ich wollte etwas Neues machen. Sir Edmund Hillary hat gesagt, es ist faszinierend, etwas zu tun, was vor dir niemand getan hat. Deshalb wollte ich versuchen, ob man auch im Winter ganz allein und ohne technische Hilfe auf den Everest steigen kann.
In Ihren Büchern schreiben Sie ohne Euphorie über den Moment, in dem Sie den Gipfel des Everest erreichen. Warum?
Es ist eine Qual, auf den Mount Everest zu steigen. Auf dem ganzen Weg leidet man. Jeder Schritt ist furchtbar. Und wenn Sie oben sind, gibt es überhaupt keine Euphorie. Es ist nur die Sorge da, komme ich wieder hinunter. Der große Moment ist die Rückkehr. Man kommt zurück in die Sicherheit, zu den Menschen. In diesem Moment erleben wir eine große Befreiung. Wir werden neu geboren.
Kann man bei Mount Everest heute noch von einem Mythos sprechen?
Der Berg hat den Mythos mehr oder weniger verloren. Heute steigen jeden Tag Gruppen mit 60 oder 70 Leuten auf den Berg. Es gibt von unten bis oben Seile. Der Berg ist zu einer gigantischen Treppe geworden. Wer müde ist, wird von den Sherpas getragen. So wird der Berg zu einem banalen Berg.
Ist der Mount Everest noch interessant für Sie?
Wenn ich den Mount Everest buchen kann wie eine Reise nach Mallorca, dann mache ich keine starken Erfahrungen. Dann habe ich mich nur selber betrogen. Es gibt da für mich kein Abenteuer und keine Gefahr mehr.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal. Wie haben Ihre Himalaya-Expeditionen angefangen?
In den 60er Jahren kletterte ich in den Ostalpen und Dolomiten. 1970 startete ich zu meiner ersten Himalaya-Expedition. Ich bestieg ohne Sauerstoff den 8125 Meter hohen Berg Nanga Parbat im Himalaya. Von dieser Tour ist leider mein Bruder nicht zurückgekommen und ich selbst wurde schwer verletzt. Im Mai 1978 bestieg ich mit meinem Kollegen Peter Habeler den Mount Everest ohne Sauerstoff. 2 Jahre später kletterte ich ein zweites Mal auf den Everest, dieses Mal jedoch im Alleingang.
Wie sind Sie darauf gekommen, den Everest auf so ungewöhnliche Weise zu besteigen?
Es hatte schon viele Expeditionen auf den Mount Everest gegeben. Für mich war klar, ich wollte etwas Neues machen. Sir Edmund Hillary hat gesagt, es ist faszinierend, etwas zu tun, was vor dir niemand getan hat. Deshalb wollte ich versuchen, ob man auch im Winter ganz allein und ohne technische Hilfe auf den Everest steigen kann.
In Ihren Büchern schreiben Sie ohne Euphorie über den Moment, in dem Sie den Gipfel des Everest erreichen. Warum?
Es ist eine Qual, auf den Mount Everest zu steigen. Auf dem ganzen Weg leidet man. Jeder Schritt ist furchtbar. Und wenn Sie oben sind, gibt es überhaupt keine Euphorie. Es ist nur die Sorge da, komme ich wieder hinunter. Der große Moment ist die Rückkehr. Man kommt zurück in die Sicherheit zu den Menschen. In diesem Moment erleben wir eine große Befreiung. Wir werden neu geboren.
Kann man beim Mount Everest heute noch von einem Mythos sprechen?
Der Berg hat den Mythos mehr oder weniger verloren. Heute steigen jeden Tag Gruppen mit 60 oder 70 Leuten auf den Berg. Es gibt von unten bis oben Seile. Der Berg ist zu einer gigantischen Treppe geworden. Wer müde ist, wird von den Sherpas getragen. So wird der Berg zu einem banalen Berg.
Ist der Mount Everest noch interessant für Sie?
Wenn ich den Mount Everest buchen kann wie eine Reise nach Mallorca, dann mache ich keine starken Erfahrungen. Dann habe ich mich nur selber betrogen. Es gibt da für mich kein Abenteuer und keine Gefahr mehr.
Sie haben eine halbe Minute Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Gehen Sie bitte zum nächsten Prüfungsabschnitt weiter. Guten Tag. In diesem Prüfungsabschnitt hören Sie 3 Texte. Jeden Text hören Sie 2-mal. Während des Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen. Für den ersten und zweiten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Kreuz gekennzeichnet ist. Teil 1. Sie hören ein Interview mit der alten Pflegerin Andrea. Dazu gibt es 7 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 7. Jetzt hören Sie den Text.
Andrea ist ausgebildete Krankenschwester und arbeitet schon mehrere Jahre als Altenpflegerin. Ihre Aufgabe ist es, jeden Tag zu alten, kranken und hilfsbedürftigen Menschen in ihre Wohnung zu fahren und sie zu versorgen. Andrea, Sie besuchen die pflegebedürftigen Leute in Ihrer Wohnung?
Ja, ich habe jeden Tag zwischen 20 und 25 Patienten zu betreuen. Mal schaffe ich es in 6 Stunden, mal brauche ich über 7 Stunden. Jeder Tag sieht wieder anders aus. Die ersten 4 oder 5 Leute, die ich besuche, sind Diabetiker. Da gehe ich hin und messe den Blutdruck und den Blutzucker und spritze Insulin. Eine gute erste Stunde lang ist es bei mir recht hektisch, denn es muss alles vor der normalen Frühstückszeit passieren. Die meisten wollen zwischen 7 und 8 Uhr frühstücken. Aber nach der Injektion sollten sie mit dem Frühstück noch eine gute halbe Stunde warten.
Und wie sind die Patienten? Sind viele sehr ungeduldig?
Je nach Person gibt es große Unterschiede. Die einen sind sehr ängstlich und wollen jeden Tag ihre Werte ganz genau wissen. Sie wollen auch Auskunft, was sie essen dürfen und was nicht. Andere haben Diabetes schon jahrelang und gehen mit dieser Krankheit unglaublich souverän um.
Haben Sie auch andere Leute zu versorgen, außer den Diabetespatienten?
Ja, die schwer Pflegebedürftigen. Man muss sie mal baden oder Haare waschen. Manchmal ist auch etwas mit den Angehörigen zu besprechen und die Familie über den Zustand des Patienten zu informieren. Das ist sehr unterschiedlich. Ich weiß nie, wann ich nach Hause komme.
Die Pflegeversicherung gibt es noch nicht lange. Wer hat darauf Anspruch?
Es wird die Behandlungspflege, wie alle medizinischen Leistungen, Verbände, Gehübungen, Blutdruckmessen von der Krankenkasse bezahlt. Und die ganze Pflege wird von der Pflegeversicherung bezahlt. Aber da gibt es eben 3 Stufen. Jeder Patient wird von einem Arzt oder einer Krankenschwester beurteilt und eingestuft.
Zahlt die Pflegeversicherung nur medizinische Betreuung?
Nein, auch viele andere Leistungen. Alles, was der Patient braucht an hauswirtschaftlicher Versorgung, Essensdienst, Wäschedienst und so weiter. Neu ist, dass die Pflegeeinrichtung mit dem Pflegebedürftigen einen Vertrag abschließt. Dabei wird aufgelistet, was der Patient alles braucht. Bei Pflegestufe 1 zum Beispiel beträgt die Pflegeeinheit 1,5 Stunden. Darüber darf es nicht gehen. Darunter fällt jetzt nicht nur, dass man den Patienten wäscht oder anzieht. Es gehört der ganze Komplex dazu. Alltägliche Arbeiten, die Wohnung sauber halten, etc. Mal muss man die Fenster putzen, mal den Boden staubsaugen. Das machen wir nicht selbst, sondern die Leute von unserem Betreuungsdienst.
Ist es nicht hart, täglich Schwerkranke und Sterbende zu pflegen?
Wie ich die Arbeit schaffe, hängt sehr stark von der eigenen Stimmung ab. Ob ich mich ausgeglichen fühle oder ob ich selber belastet bin. Aber auch inwieweit ich mich belasten lasse. Innere Distanz halten hilft. Dabei kann man durchaus persönlich werden mit anderen und wirklich einen guten Kontakt mit ihnen herstellen. Das ist für beide Seiten wichtig. Manchmal ist der Kontakt sehr eng und sehr offen. Bei anderen ist es distanzierter.
Und auf das eigene Leben, wie wirkt sich da so eine Arbeit aus?
Fast jeden Tag bin ich mit dem Sterben, mit dem Tod konfrontiert. Es hat oft die Auswirkung, dass ich beim Heimfahren in meinem Auto sitze und denke, mein Gott, über was für einen Kram mache ich mir eigentlich Gedanken? Worüber ärgere ich mich? Das ist alles so unwichtig. Sei froh, dass du gesund bist, das ist wunderbar. Mir geht's gut, das ist so viel wert. Einfach, dass man lebt. Ein Gefühl innerlich, ganz zufrieden zu sein, auch dankbar. Dass ich laufen kann, dass ich eine schöne Wohnung habe, dass alles da ist.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Andrea ist ausgebildete Krankenschwester und arbeitet schon mehrere Jahre als Altenpflegerin. Ihre Aufgabe ist es, jeden Tag zu alten, kranken und hilfsbedürftigen Menschen in ihre Wohnung zu fahren und sie zu versorgen. Andrea, Sie besuchen die pflegebedürftigen Leute in Ihrer Wohnung?
Ja, ich habe jeden Tag zwischen 20 und 25 Patienten zu betreuen. Mal schaffe ich es in 6 Stunden, mal brauche ich über 7 Stunden. Jeder Tag sieht wieder anders aus. Die ersten 4 oder 5 Leute, die ich besuche, sind Diabetiker. Da gehe ich hin und messe den Blutdruck und den Blutzucker und spritze Insulin. Eine gute erste Stunde lang ist es bei mir recht hektisch, denn es muss alles vor der normalen Frühstückszeit passieren. Die meisten wollen zwischen 7 und 8 Uhr frühstücken. Aber nach der Injektion sollten Sie mit dem Frühstück noch eine gute halbe Stunde warten.
Und wie sind die Patienten? Sind viele sehr ungeduldig?
Je nach Person gibt es große Unterschiede. Die einen sind sehr ängstlich und wollen jeden Tag ihre Werte ganz genau wissen. Sie wollen auch Auskunft, was sie essen dürfen und was nicht. Andere haben Diabetes schon jahrelang und gehen mit dieser Krankheit unglaublich souverän um.
Haben Sie auch andere Leute zu versorgen, außer den Diabetespatienten?
Ja, die schwer Pflegebedürftigen. Man muss sie mal baden oder Haare waschen. Manchmal ist auch etwas mit den Angehörigen zu besprechen und die Familie über den Zustand des Patienten zu informieren. Das ist sehr unterschiedlich. Ich weiß nie, wann ich nach Hause komme.
Die Pflegeversicherung gibt es noch nicht lange. Wer hat darauf Anspruch?
Es wird die Behandlungspflege, wie alle medizinischen Leistungen, Verbände, Gehübungen, Blutdruckmessen von der Krankenkasse bezahlt. Und die ganze Pflege wird von der Pflegeversicherung bezahlt. Aber da gibt es eben 3 Stufen. Jeder Patient wird von einem Arzt oder einer Krankenschwester beurteilt und eingestuft.
Zahlt die Pflegeversicherung nur medizinische Betreuung?
Nein, auch viele andere Leistungen. Alles, was der Patient braucht an hauswirtschaftlicher Versorgung, Essensdienst, Wäschedienst und so weiter. Neu ist, dass die Pflegeeinrichtung mit dem Pflegebedürftigen einen Vertrag abschließt. Dabei wird aufgelistet, was der Patient alles braucht. Bei Pflegestufe 1 zum Beispiel beträgt die Pflegeeinheit 1,5 Stunden. Darüber darf es nicht gehen. Darunter fällt jetzt nicht nur, dass man den Patienten wäscht oder anzieht. Es gehört der ganze Komplex dazu. Alltägliche Arbeiten, die Wohnung sauber halten, etc. Mal muss man die Fenster putzen, mal den Boden staubsaugen. Das machen wir nicht selbst, sondern die Leute von unserem Betreuungsdienst.
Ist es nicht hart, täglich Schwerkranke und Sterbende zu pflegen?
Wie ich die Arbeit schaffe, hängt sehr stark von der eigenen Stimmung ab. Ob ich mich ausgeglichen fühle oder ob ich selber belastet bin. Aber auch inwieweit ich mich belasten lasse. Innere Distanz halten hilft. Dabei kann man durchaus persönlich werden mit anderen und wirklich einen guten Kontakt mit ihnen herstellen. Das ist für beide Seiten wichtig. Manchmal ist der Kontakt sehr eng und sehr offen. Bei anderen ist es distanzierter.
Und auf das eigene Leben? Wie wirkt sich da so eine Arbeit aus?
Fast jeden Tag bin ich mit dem Sterben, mit dem Tod konfrontiert. Es hat oft die Auswirkung, dass ich beim Heimfahren in meinem Auto sitze und denke, mein Gott, über was für einen Kram mache ich mir eigentlich Gedanken? Worüber ärgere ich mich? Das ist alles so unwichtig. Sei froh, dass du gesund bist, das ist wunderbar. Mir geht's gut, das ist so viel wert. Einfach, dass man lebt. Ein Gefühl innerlich, ganz zufrieden zu sein, auch dankbar, dass ich laufen kann, dass ich eine schöne Wohnung habe, dass alles da ist.
Sie haben jetzt eine halbe Minute Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Teil 2. Sie hören ein Interview mit Andreas Blessmann, dem Geschäftsführer des Zirkus Probst. Dazu gibt es 6 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage das fehlende Wort oder den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 8 bis 13. Jetzt hören Sie den Text.
Herr Blessmann, wie hat Sie das Zirkusfieber erwischt?
Neben meinem normalen Beruf bei der Deutschen Post habe ich mich etwas mit Zauberkunst beschäftigt. Darüber habe ich angefangen, für unterschiedliche Hörspielstudios zu arbeiten. So nach und nach durfte ich Sendungen moderieren. Einmal habe ich einen Witz erzählt, der Politikern nicht gefallen hat. Also nicht im Sinne des DDR-Regimes war, woraufhin man mir meine Zulassung entzogen hat. Zu der Zeit, 1981, war die 3. Neugründung des Zirkus Probst, der dringend Artisten gesucht hat. Ich wollte eigentlich nie zum Zirkus, aber an dieser Stelle stand die Frage, ob ich ans Fließband gehe oder eben weiterhin künstlerisch tätig bin. Schließlich bin ich für ein Probejahr zum Zirkus gegangen. Ja, und nun seit 22 Jahren dabei.
Schließlich haben ja auch private Gründe dazu geführt, dass Sie dort geblieben sind.
Ja, das kam etwas später. Ich habe meine Frau bei Zirkus Probst kennengelernt, die Tochter des damaligen Direktors Rudolf Probst. Die emotionale Beziehung zum Zirkus wurde dadurch natürlich stärker. Es folgte die Hochzeit, 2 Kinder. Dann verlässt man so ein Unternehmen nicht mehr. Dann ist man beim Zirkus verwurzelt.
Was unterscheidet einen guten von einem schlechten Zirkus?
An erster Stelle ist es die Qualität. Wir führen die Tradition des Tierzirkus fort und für unsere Tierdressuren sind wir auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Da ist es gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, dass die Tierdressuren, die dem Publikum gezeigt werden, artgerecht sind. Damit meine ich zum Beispiel, heute möchte niemand sehen, dass Tiger und Löwen durch Feuerreifen springen. Die Pflege der Tiere, die Unterbringung, den Umgang mit ihnen, all das sieht der Zuschauer natürlich. Wenn das nicht stimmt, dann kommt er auch nicht wieder.
In diesem Jahr geht Zirkus Probst auf seine 60. Tournee. Hat sich der Zirkus in diesen Jahren verändert, zum Beispiel dem Zeitgeist angepasst?
Ja, natürlich. Heute würde sicherlich niemand mehr einen Direktor sehen wollen, der mit Frack und Zylinder in die Manege kommt. Früher waren Raubtiere die wilden Bestien, die gebändigt werden mussten. Heute ist ein Raubtier der Partner des Tierlehrers. Ein anderes Beispiel: Früher haben die Pferde den kompletten Zirkus von Stadt zu Stadt gezogen. Und heute zieht der Zirkus die Pferde.
Wenn Sie auf die nächsten 60 Jahre blicken, wie könnte sich der Zirkus in Zukunft wandeln?
Ich denke nicht, dass es eine Art Hightech-Zirkus geben wird. Auch wenn der Zirkus sicherlich der modernen Technik folgen muss. Aber nicht im Programm. Schon heute, im Computerzeitalter, merken wir, die Leute kommen zu uns, weil sie den Zirkus live erleben wollen. Sie wollen ihn spüren und sie wollen ihn riechen. Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Herr Blessmann, wie hat Sie das Zirkusfieber erwischt?
Neben meinem normalen Beruf bei der Deutschen Post habe ich mich etwas mit Zauberkunst beschäftigt. Darüber habe ich angefangen, für unterschiedliche Hörspielstudios zu arbeiten. So nach und nach durfte ich Sendungen moderieren. Einmal habe ich einen Witz erzählt, der Politikern nicht gefallen hat, also nicht im Sinne des DDR-Regimes war, woraufhin man mir meine Zulassung entzogen hat. Zu der Zeit, 1981, war die dritte Neugründung des Zirkus Probst, der dringend Artisten gesucht hat. Ich wollte eigentlich nie zum Zirkus, aber an dieser Stelle stand die Frage, ob ich ans Fließband gehe oder eben weiterhin künstlerisch tätig bin. Schließlich bin ich für ein Probejahr zum Zirkus gegangen. Ja, und nun seit 22 Jahren dabei.
Schließlich haben ja auch private Gründe dazu geführt, dass Sie dort geblieben sind.
Ja, das kam etwas später. Ich habe meine Frau bei Zirkus Probst kennengelernt, die Tochter des damaligen Direktors Rudolf Probst. Die emotionale Beziehung zum Zirkus wurde dadurch natürlich stärker. Es folgte die Hochzeit, zwei Kinder. Dann verlässt man so ein Unternehmen nicht mehr. Dann ist man beim Zirkus verwurzelt.
Was unterscheidet einen guten von einem schlechten Zirkus?
An erster Stelle ist es die Qualität. Wir führen die Tradition des Tierzirkus fort und für unsere Tierdressuren sind wir auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Da ist es gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, dass die Tierdressuren, die dem Publikum gezeigt werden, artgerecht sind. Damit meine ich zum Beispiel, heute möchte niemand sehen, dass Tiger und Löwen durch Feuerreifen springen. Die Pflege der Tiere, die Unterbringung, den Umgang mit ihnen, all das sieht der Zuschauer natürlich. Wenn das nicht stimmt, dann kommt er auch nicht wieder.
In diesem Jahr geht Zirkus Probst auf seine 60. Tournee. Hat sich der Zirkus in diesen Jahren verändert, zum Beispiel dem Zeitgeist angepasst?
Ja, natürlich. Heute würde sicherlich niemand mehr einen Direktor sehen wollen, der mit Frack und Zylinder in die Manege kommt. Früher waren Raubtiere die wilden Bestien, die gebändigt werden mussten. Heute ist ein Raubtier der Partner des Tierlehrers. Ein anderes Beispiel: Früher haben die Pferde den kompletten Zirkus von Stadt zu Stadt gezogen. Und heute zieht der Zirkus die Pferde.
Wenn Sie auf die nächsten 60 Jahre blicken, wie könnte sich der Zirkus in Zukunft wandeln?
Ich denke nicht, dass es eine Art Hightech-Zirkus geben wird. Auch wenn der Zirkus sicherlich der modernen Technik folgen muss. Aber nicht im Programm. Schon heute, im Computerzeitalter, merken wir, die Leute kommen zu uns, weil sie den Zirkus live erleben wollen. Sie wollen ihn spüren und sie wollen ihn riechen. Sie haben jetzt eine halbe Minute Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden.